Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 24. April 2026 mit einer skurrilen Nachricht.
Einem alten Bekannten.
Einem Wahl-O-Mat.
Der Stiftung Warentest.
Einem Update zu Ungarn.
Parteibindung.
Zugfahren.
Der Rente.
Schamjaff zu Indien.
Der Pflege.
Aber China.
Dem Börsenticker.
Einem Limerick der Woche.
Katrin Rönicke.
Und Holger Klein. Wir haben heute leider keinen Faktencheck. Ich sag's gleich zu Beginn.
Oh, shit. Na gut, dann kann ich ja erzählen, was ich will. Ist ja auch super.
Ja, wir haben ja immer noch die Schattenredaktion, die uns dann Fakten checkt. Und die ist auch ein bisschen gnadenloser manchmal als unsere Faktenchecker. Also jetzt so vom Ton her.
Ja klar, weil Faktenchecker kriegen Geld, die haben Angst um ihren Job.
Ja, ich meine auch nur vom Ton her. Also. Ich fange mit der skurrilen Nachricht an. Mhm. Und zwar verhandelt die Ukraine ja seit langem auch mit der US-Regierung und mit Donald Trump in der Hoffnung, dass Donald Trump, vielleicht bei Wladimir Putin, die beiden haben ja anscheinend eine recht gute Verbindung miteinander, dass der da irgendwie was erreichen kann. Und offenbar, das berichtet die New York Times diese Woche, hat die Ukraine auf eine besondere Weise versucht, Trump Honig ums Maul zu schmieren, weil es ja immer heißt, ja, man muss ihm schmeicheln und, ne? Ich zitiere, in den ukrainischen Friedensgesprächen der letzten Monate haben ukrainische Regierungsvertreter vorgeschlagen, dass der Teil der Donbass-Region des Landes, um den Russland noch immer kämpft, Donnyland genannt werden könnte.
Schön, ja, finde ich gut.
Hm. Ne? Ja, Donnyland. Doch.
Nee, finde ich super, weil das ist halt auch wegen, ja, nee, finde ich gut. Ich gehe doch nicht weiter drauf ein. Ich reg mich mal kurz auf über Innenpolitisches. Dieser Tage hat Merz einen sehr schönen Satz gesagt, der Bundeskanzler. Übrigens ein sehr, sehr schöner, ich weiß gar nicht, ob man es Essay nennt, eigentlich ein wirklich sehr brutaler Rant in der aktuellen Zeit von Bernd Ulrich.
Oh ja, den habe ich auch gelesen.
Der im Prinzip schreibt, also das ist die kälteste Bundesregierung, die wir je hatten in diesem Land. Die haben überhaupt keine Verbindung zu den Bürgerinnen und Bürgern, emotional völlig entkoppelt und erschließt mit den Worten. Es ist schwer zu sagen, warum das so ist, woraufhin ich dachte, ich finde eigentlich, ist es ziemlich leicht zu sagen, warum die so entkoppelt sind von dem Rest der Bevölkerung. Denen geht's zu gut. Die haben nichts zu verlieren. Ich sag ja immer, Merz ist Multimillionär. Was interessiert ihn, wie es mir geht? Ja? Aber gut, egal. Merz, ich wollte woanders hin. Merz hat dieser Tage den Satz gesagt, die gesetzliche Rentenversicherung allein wird allenfalls noch die Basisabsicherung sein für das Alter. Sie wird nicht mehr ausreichen, um den Lebensstandard zu sichern. Also, und weil unser Bundeskanzler ja unfähig ist, sich unmissverständlich auszudrücken, kommt sowas, solche Sätze, kommen bei sehr, sehr vielen Menschen an wie, Leute, demnächst gibt es nur noch Rente auf Grundsicherungsniveau. Ihr werdet also alle Sozialhilfeempfänger im Alter. Und das macht die Menschen nervös, und zwar zu Recht. Ja. Muss es aber nicht. Es naht Hilfe und die ist relativ schnell gekommen. Ich glaube, 2 Tage später schon gab es im Tagesspiegel ein Interview mit einem Rentenökonomen, den kennen wir auch, der tritt recht häufig auf. Axel Börsch-Supan heißt der Mann. Ich zitiere auszugsweise. Wir reden da über 40 Jahre. Die Vision, die der Kanzler benennt, ließe sich daher frühestens Mitte der 2060er Jahre verwirklichen. Bis dahin gehen aber die Babyboomer in Rente und das muss erstmal mit dem Umlageverfahren geschultert werden. Weiter. Es ist also falsch zu behaupten, dass die gesetzliche Rente daran scheitert, ganz wesentlich den Lebensstandard im Alter abzusichern. Weiter. Die umlagefinanzierte gesetzliche Rente funktioniert sicher für die nächsten 20 Jahre, allerdings nicht, wenn man andauernd noch Leistungen draufsattelt. Das erklärt er auch, komme ich gleich zu. Noch ein Zitat. Die Aussagen des Kanzlers zur Rente müssen niemanden beunruhigen, schlicht weil der Vorschlag des Kanzlers gar nicht kurzfristig durchführbar ist. Das mit dem Leistungen draufsatteln erklärt er auch kurz, das hören wir auch seit Jahren immer und immer wieder. Also es gab ja damals, als hier Rürup und Konsorten die Rente umdesignt haben die ja schon so designt gehabt, dass das Babyboomer-Problem, also dass sehr viele Leute in Rente gehen und sehr wenig ArbeitnehmerInnen nachkommen, die haben das ja schon eingepreist gehabt, das war ja geregelt. Es wäre ja eigentlich gar nicht so ein großes Problem geworden, wie heute behauptet wird, dass es eins ist. Nebenbei, es kann auch gut sein, dass es gar nicht so problematisch ist. Man muss sich dazu nur mal angucken, was Maurice Höfgen zum Beispiel zu diesem Thema veröffentlicht. Dann kriegt man so ein bisschen den Eindruck, dass bundestagsseitig viel mehr Rentenpanik geschürt wird, als angemessen wäre.
Ja, das geht.
So, dieses Leistungen draufsatteln, das sind solche Sachen wie die Mütterrente. Ja, das sind so Sachen wie die Rente mit 63. Das ist die sogenannte doppelte Haltelinie, ja, dass die Beiträge nicht steigen und gleichzeitig aber auch die Renten nicht sinken. So. Wenn man das alles zusammenfasst, lässt sich das, was Friedrich Merz da gesagt hat, im Grunde beschreiben als: Merz hat mal wieder Scheiße gelabert. Und wenn man sich dann anguckt, wo er das gelabert hat.
Ja.
Beim Jahresempfang des Bundesverbands Deutscher Banken.
Ja.
Was er gemacht hat, ist, er hat den Banken glänzende Geschäfte für die nächsten Jahrzehnte versprochen. Und der Preis, den der Kanzler dafür zu bezahlen bereit ist, ist die Angst der Bevölkerung.
Ja.
Das ist das eine. Das andere, wo ich mich auch noch kurz aufregen wollte, einfach nur noch mal den Gedanken so in den Kopf setzen. Diese Woche gab es dann auch zur Gesundheitsreform oder zur Gesundheitskostenreform so eine mehr oder weniger lapidare Meldung: Einschnitte für Pflegeheimbewohner. Bundesgesundheitsministerin Waken plant im Rahmen der angekündigten Pflegereform höhere Belastungen für die Bewohner von Pflegeheimen.
Mhm.
Also Pflegebedürftige sollen länger warten müssen, bis ihre, es gibt so, das ist was, das kennt man nicht, wenn man nicht mit dem System zu tun hat. Es gibt gestaffelte Zuschüsse.
Mhm.
Je nachdem, wie lange du in diesem System Pflege bist, also einen Pflegegrad hast zwischen 1 und 5, oder ich glaube, zwischen 2 und 5 gilt das dann erst sogar. Je länger du da drin bist, desto höher ist ein Zuschuss, den du von der Krankenversicherung gezahlt kriegst. Das sind dann, weiß ich nicht, im ersten Jahr 300 Euro im Monat, im zweiten Jahr 400 Euro im Monat und so weiter. So. Ist halt gestaffelt und die Pflegebedürftigen sollen länger warten, bis diese Zuschüsse steigen.
Mhm.
Okay. Das zweite Ding ist so ein Satz. Ich zitiere den Deutschlandfunk: Außerdem soll es künftig für alle Versicherten schwieriger werden, überhaupt als pflegebedürftig anerkannt bzw. in die unteren Pflegegrade eingestuft zu werden. Mit unteren Pflegegraden sind die Pflegegrade 1 bis 3 gemeint. Ein Pflegegrad 3 ist ein dementer 80-Jähriger, der noch alleine die Gabel zum Mund führen kann, aber ansonsten total orientierungslos ist.
Mhm.
So einfach nur so ein bisschen zur Einordnung. Pflegegrad 3 ist außerdem, und das ist, glaube ich, den wenigsten Menschen klar, die Eintrittskarte ins Pflegeheim.
Ja.
Als meine Eltern pflegebedürftig geworden sind, hat der medizinische Dienst der Krankenversicherung, das sind die, die die Gutachten erstellen, aus denen der Pflegegrad abgeleitet wird, die haben zu mir persönlich gesagt: Ich stufe Sie jetzt hoch auf Pflegegrad 3, weil sonst bekommen Sie ja gar keinen Platz im Heim. Das Ding ist faktisch die Eintrittskarte. Im Heim, haben Sie mir erklärt, das liegt am Personalschlüssel. Je höher der Pflegegrad ist, desto mehr Personal pro Heimbewohner kann das Heim abrechnen, einstellen. Das heißt, wenn du nur Pflegegrad 2 hast, hast du viel Aufwand, weil es sind viele Menschen, aber wenig Personal. Hast du nur Pflegegrad 5, hast du auch viel Aufwand, aber mehr Personal. So, darum gucken die halt, ja, Pflegegrad 2 kann man ja nur noch zu Hause machen. Sollte die Gesundheitsministerin das durchgesetzt bekommen, werden Menschen gezwungen sein, sich länger zu Hause pflegen zu lassen, als es heute der Fall ist. Das bedeutet, ich kann es mal dreckig ausdrücken, der Anreiz für Frauen, weil wer pflegt hier, ne? Wer macht hier die Pflegearbeit? Ja? Der Anreiz für Frauen zur Arbeitsaufnahme am ersten Arbeitsmarkt, der Anreiz für Frauen zur Arbeitsaufnahme ist letztlich der Tod des zu pflegenden Angehörigen. Im Moment pflegst du deinen Angehörigen, also ich werde jetzt pflegebedürftig, du kümmerst dich um mich, irgendwann ist es zu viel, wir kriegen nach heutigem Maßstab Pflegegrad 3, ich gehe ins Pflegeheim, du kannst normal arbeiten gehen. Jetzt gehen die aber hin und setzen einfach nur die Anspruchsvoraussetzungen hoch, machen also aus Pflegegrad 3 einen Pseudo-Pflegegrad 4, der dann die neue Eintrittskarte ins Heim wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich überhaupt ins Heim komme, nachdem ich auf 4 hochgestuft wurde, ist aber recht gering, weil je höher der Pflegegrad, desto schneller sterben die Leute.
Hm.
Das heißt, du pflegst mich im Grunde so lange zu Hause, bis ich kurz vorm Tod bin.
Hm.
Also wenn man sich so, es ist schwer rauszugoogeln, man muss viel rechnen und sowas. Ich gebe auch offen zu, dass ich das dann irgendwann, dass ich gedacht habe, okay, das sind jetzt 7 Statistiken, die ich hier habe. Perplexity, leite mir daraus bitte mal was ab. Und da kommen die Zahlen raus, die man auch immer mal wieder in Interviews hört und sowas. Durchschnittliche Lebenserwartung nach Eintritt ins Pflegesystem 3 bis 5 Jahre. Ja. Mhm. Die ersten Jahre des Eintritts ins Pflegesystem stirbst du typischerweise nicht, weil so 1, 2, 3 Pflegegrade, also Pflegegrad 3, ist, wie ich sagte, der demente 80-Jährige, der kann körperlich kerngesund sein, der kriegt halt nur nichts mehr mit. So, ne? Das heißt, da überlebst du relativ lange. Also die durchschnittliche Dauer der Pflegebedürftigkeit sind 3 bis 5 Jahre. Wenn du die meiste Zeit davon zu Hause verbringst und von deinen Angehörigen, also gepflegt wirst, wirst du im Grunde zu Hause sterben. Darauf läuft's hinaus. Ja, es wird viele Ausnahmen geben und so weiter. Es gibt auch Leute, die sind 10 Jahre im Pflegesystem und sind immer noch nicht tot. Gibt es alles. Aber ab Pflegegrad 4 stirbst du innerhalb weniger Monate bis Jahre, wenn überhaupt. So. Ich stelle zunehmend fest, dass diese Bundesregierung mir Dinge erzählt, die durchaus nachvollziehbar sind, die aber nicht der Wahrheit entsprechen. Wir müssen halt mal gucken, dass wir müssen das System entlasten, das muss was billiger werden, darum müssen wir die Anspruchsvoraussetzungen erhöhen. Das heißt im Grunde nichts anderes, als die Leute sollen gefälligst zu Hause bleiben. Die Leute sollen aus dem System rausbleiben, die Leute sollen aus dem Heim rausbleiben. Und das wird mir immer verkauft, als wäre das gut für mich, weil ich ja jetzt was sparen würde. Also die Kosten sinken und so. Das stimmt alles nicht. Und das ist in ganz, ganz vielen Bereichen. Und was mich auch noch, ich fange gerade an, mich aufzuregen, was die Bundesregierung sich da ausdenkt, gerade an der Stelle, das ist ja nachvollziehbar, solange man sich so Gedanken auf Basis des aktuellen Kassenstandes macht. Mhm. Wir gucken, wie viel Geld haben wir, was können wir damit machen? Ganz ehrlich, ich würde lieber in einer Welt leben, in der wir als Gesellschaft solcherlei Gedanken auf Basis der Menschlichkeit uns machen würden. Mhm. Dass wir uns fragen, wie viel Würde sind wir bereit, einander zuzugestehen? Ja. Dann zu fragen, was kostet dieses Maß an Würde? Ja. Und dann loszuziehen und dieses Geld einzusammeln.
Ja, eben, genau.
Also das Gegenteil von dieser egoistischen Gesellschaft, die wir haben. Und wenn ich dazu bereit bin, dir irgendetwas zuzugestehen, dann versuche ich es irgendwie möglich zu machen, das auch zu finanzieren. Und davon sind wir weg. Und das nennt man Neoliberalismus. Und ich möchte das nicht mehr.
Nee. Ich habe auch diese Woche gedacht, so ein richtiges innerliches, es reicht. Mir reicht's. Ja. Wirklich. Was gerade passiert, ist so, es überschreitet die Grenzen dessen, was ich zu tolerieren bereit bin, weil ich auch das Gefühl habe, Das ist dieser Margaret Thatcher-Weg, den wir da gerade einschreiten oder den wir da gerade nehmen.
Der Witz an dieser Sache ist ja, ich habe gestern eine Sendung wieder aufgezeichnet mit Rudi Bachmann und Christian Beyer, meinen beiden Ökonomieprofessoren. Und die reden ja viel auch mit der Politik, mit Politikern, PolitikerInnen in Hintergrundgesprächen. Die sitzen auch in so Beraterkreisen und allem Möglichen. Und die sagen halt, das Bekloppte ist, die Bundesregierung ist mit allen möglichen Strukturreformen prinzipiell auf einem guten Weg. Mhm. Also tatsächlich, ne? Gesundheit, Rente, Steuern, alles Mögliche, die sind auf prinzipiell einem guten Weg, aber die stellen sich nicht hin und sagen mal, so pass mal auf Leute, das und das und das haben wir vor, das wird jetzt aber 3 Jahre dauern, bis das richtig einkickt, bis dahin wird das wehtun und zwar da und da und dem und dem und dem und dem, aber bitte tut uns den Gefallen, haltet durch und das machen die nicht und darum sind so Leute wie du und ich so frustriert, weil wir einfach im Alltag überhaupt nicht sehen, dass eine Verbesserung auch nur angestrebt ist. Die erzählen es immer und dann lese ich sowas wie mit den Pflegegraden.
Ja, genau.
Das macht es doppelt peinlich. Und da bist du dann wieder bei Bernd Ulrich. Ja.
Ich habe ein heiteres Thema als nächstes.
Habe ich auch noch eins.
Obwohl es eigentlich auch traurig ist. Also eigentlich ist es sehr, sehr traurig, weil
meins auch.
Die letzten Wochen war ja ein Thema sehr dominant in den Nachrichten, nämlich das Schicksal von Timmy. Timmy ist ein Wal, der in der Ostsee gestrandet ist. Und ich sag's mal so, dass wir hier noch nicht darüber gesprochen haben, das hat unterschiedliche Gründe. Und ich glaube, wer uns schon länger hört, weiß auch welche. Du hast schon tief geatmet, ich hab's genau gehört. Aber eine Sache, die unsere Faktencheckerin Katharina mir gezeigt hat, finde ich einfach doch zu witzig, um es nicht mit in die Sendung zu nehmen. Und zwar ist das der Wal-O-Mat. Wal in dem Fall ohne H. Mhm. Das ist eine Satire-Webseite. Und mit der kannst du rausfinden, zu welchem Team du gehörst. Also bist du eher Team sprengen, Team retten oder bist du Team liegen lassen? Falls du es schon weißt, kannst du es jetzt auch sagen. Ansonsten.
Ach so, ich bin Team liegen lassen. Ja, ganz natürlich. Also das ist halt so. Ja, also ich bin mit Sicherheit nicht, Entschuldigung, es ist eine Satire-Seite und ich fange jetzt schon wieder an, ernsthaft drüber zu denken. Alles gut, ich schweige.
Man kann das dann empfehlen, es ist wirklich ein bisschen gemacht wie der Wahl-O-Mat, ne? Also du musst dann immer zu einer Frage, musst du sagen, stimme zu, bin neutral, stimme nicht zu, überspringen. Zum Beispiel die erste Frage ist, oder das, die erste Aussage ist, stirb langsam ist ein beschissenes Lebensmotto. Kannst du sagen, stimme ich zu? Also ich finde, das ist ein beschissenes Lebensmotto. Eine weitere Frage ist, oder eine weitere Aussage ist, die Treuhand ist an allem schuld.
Super. Ja, hört, hört, so ist es doch. Endlich sagt's mal einer. Ja.
Oder auch Bomber Harris, do it again.
Ah ja, das sind die Linken.
Also es ist tatsächlich ganz witzig. Und wenn man das dann macht, also man hat 19 Fragen, die man beantworten muss. Frage 9 ist auch schön. Die Wiedervereinigung war ein Fehler.
Das ist, man merkt halt auch schon, also das Problem bei diesem ganzen Wahlding ist ja, dass das so eine, also es verlieren ja alle den Verstand, ne? Also ja. es treten auf irgendwelche schwachsinnigen Esoteriker, irgendwelche Nazis, irgendwelche TikTok-Wichtigtuer, Politiker, die offensichtlich ihre Zurechnungsfähigkeit verloren haben. Also man merkt schon, in welche Richtung diese Fragen gehen. Bist du eher ein Fummel-Esoteriker oder bist du eher ein Nazi? Das ist schon ganz schön.
Genau. Ja, also kann man mal machen und rausfinden, welches Team man ist. Ich bin auch Team liegen lassen. War ich auch vorher schon, aber bin ich jetzt auch offiziell, nachdem ich den Wahl-O-Mat ausgeführt habe.
Das ist auch wirklich eine solche Shitshow. Also es war im Spiegel ein schöner Abriss über das Ding. Und ich glaube, in der Süddeutschen Zeitung, die haben das auch nochmal sehr gut zusammengefasst, was da auch für wirklich unangenehme Menschen meinen, sich jetzt irgendwie an der an Pseudo-Rettungsaktionen und sonst wie was beteiligen zu müssen. Es ist wirklich, also ich hoffe, dass das nicht, doch, aber es ist es. Es steht wahrscheinlich, steht das exemplarisch für weite Teile dieses Landes. Ja,
es ist halt wieder, mich hat so ein bisschen erinnert an, ach guck, auf einmal sind alle Hobby-ZoologInnen und Hobby-TierschützerInnen, die aber ansonsten ganz schlimm finden, was der BUND und Greenpeace machen. Ne? Ja. Also ist auch so.
Ich habe versucht, einen wirklichen Experten zum Thema zu interviewen, tatsächlich. Mhm. Einfach weil, ne? Aufklärung halt. Ne? Ja, vielleicht fragen wir mal jemanden, der oder die sich damit auskennt. Es gibt ja den einen oder anderen oder die eine oder andere Expertin. Die Person hat zu mir gesagt, liebend gern, aber ich kann nicht mehr. Ich krieg so viel Shit ab.
Ja, das ist krass,
weil
ne?
ich mich mit diesem Thema auskenne, kriege ich so viel Shit ab von diesen Esoterikern, von diesen Schnuller-Nazis, von irgendwelchen Bekloppten, die sich jetzt aufspielen. Ich kann nicht mehr.
Das ist wie mit Christian Drosten damals. Die Leute, die sich auskennen, die wirklich wissenschaftliche Ahnung haben, sind auf Wahnsinn. Einmal, müssen auf einmal verbrannt werden, weil das sind Hexen.
Genau.
Das sind die modernen Hexen.
Ja, ja. Das ist das, also das hat das, ich finde das echt erschütternd, ja.
Ja, finde ich auch.
Ich habe einen alten Bekannten dabei.
Ja?
Rat mal, wer das sein könnte.
Weiß nicht.
Ein ganz alter Bekannter.
Oh, Duterte? Duterte?
Rodrigo Duterte ist wieder da.
Ah.
Der, also Rodrigo Duterte, ehemaliger Präsident der Philippinen, ist angeklagt vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Da gibt es die Anklage ist schon etwas älter. Die haben den ja einkassiert. Und geprüft. Also die gucken ja immer erstmal, ob die Anklage zugelassen wird. Und der Internationale Strafgerichtshof hat jetzt gerade diese Woche gesagt, die Beweislage reicht für die Eröffnung des Hauptverfahrens aus. Und das hat der Internationale Strafgerichtshof einstimmig beschlossen.
Wow.
Antrag der Verteidigung war erst, ist gar nicht zuständig, hat das Gericht zurückgewiesen. Dann haben sie versucht, den Prozess zu verhindern, weil Dutertes Gesundheit so angeschlagen wäre. Hat das Gericht auch gesagt. Es ist übrigens auch... Ist ja immer interessant, ne, wie die größten Drecksäcke immer sehr, sehr plötzlich sehr, sehr krank sind, sobald man sie zur Rechenschaft ziehen will. Ne?
Ja. Gut, die sind aber oft auch alt, muss man leider sagen. Da gibt es so eine
Ja, aber einen Tag vorher waren sie noch in der Lage, Todesurteile zu unterschreiben, weißt du? Einen Tag vorher war er noch in der Lage, mit Putin Abendessen zu gehen, aber vor Gericht kann er sich jetzt leider nicht mehr setzen. Mhm. Ich meine nicht Duterte, ich meine andere.
Mhm.
Vorgeworfen wird Duterte oder werden Duterte Verbrechen gegen die Menschlichkeit, vor allen Dingen Mord, versuchter Mord an bis zu 30.000 Menschen. im Zusammenhang halt mit dem, was er Krieg gegen die Drogen genannt hat. Also er ist ja damals, bevor er Präsident war, war er ja Bürgermeister in einer Stadt namens Davao. Da hat er auch schon einen Krieg gegen die Drogen geführt, ist unter anderem zum Präsidenten gewählt worden mit seinem Versprechen, einen Krieg gegen die Drogen zu führen, weil die Philippinen ein großes Drogenproblem haben. Was da aber tatsächlich passiert zu sein scheint, ist, dass letztendlich Todesschwadronen auf Motorrädern wild Leute abgeknallt haben, beziehungsweise Leute umgebracht haben, die ihnen politisch, gesellschaftlich, finanziell einfach im Weg gestanden haben. Und Duterte hat das letztendlich abgesegnet von oben oder auch befördert.
Das ist eine gute Gelegenheit, mal wieder zu sagen, die meisten Länder haben kein Problem mit Drogen, sondern mit der Drogenmafia.
Stimmt, ja. Und auf eine Art gehört das, was da passiert, ist auch zur Drogenmafia. Ob du jetzt halt Drogen verkaufst oder davon profitierst, dass andere Drogen verkaufen und diese über den Haufen ballerst, ist letztendlich auch die, wie heißt das, zwei Seiten derselben Medaille. Ja. So, das Interessante an diesem ganzen Ding ist auch nochmal, dass, also sie klagen ihn nicht nur an als Präsident der Philippinen, sondern auch als Bürgermeister von Davao. Was ganz witzig ist und was auch ganz witzig ist, Anfang 2019 waren die Philippinen auf Dutertes Anweisung aus dem Internationalen Strafgerichtshof ausgetreten, also aus dem Rom-Statut ausgetreten, das den Internationalen Strafgerichtshof legitimiert, so muss man das sagen. Jetzt haben die Richter in Den Haag aber gesagt, das mag ja sein, aber bis 2019, da waren wir zuständig und bis 2019 werden wir dich jetzt auch verfolgen.
Wow.
Ja.
Das sind ja ein paar Jahre immerhin.
Das sind ein paar Jahre und das ist, was auch interessant ist, das erste Mal, zumindest habe ich keinen weiteren finden können, das erste Mal, dass ein asiatischer Regierungschef da angeklagt wird. Also bisher hatten wir ja gerne mal afrikanische Regierungschefs oder hier halt Jugoslawien und so, aber aus anderen Teilen der Welt sind da selten Leute angeklagt worden.
Cool. Gucken wir nochmal nach Ungarn, so ein kleines Update. Das ist ja jetzt fast 2 Wochen her, dass da die Wahl war und so langsam passieren Dinge. Also das Wichtigste für die Ukraine ist, dass Ungarn sogar noch unter Orban, der ist ja noch im Amt, die Ukraine-Hilfen, die es ja monatelang jetzt blockiert hatte, freigegeben hat. Der offizielle Grund, warum Ungarn das bisher blockiert hatte, habe ich ja auch schon mal hier in der Sendung erzählt, dass die Druzhba-Pipeline, die durch die Ukraine führt, kein russisches Gas mehr nach Ungarn bringen konnte. Die war nämlich kaputt. Die Ukraine hat immer gesagt, die ist kaputt gegangen, weil Russland uns angegriffen hat. Hier ist Krieg übrigens und manchmal gehen Sachen kaputt und wir sind dabei, das zu reparieren. Und in seinem sehr Anti-Ukraine-Wahlkampf hat Viktor Orban eben gesagt, ja nee, das haben die mit Absicht gemacht und das ist Sabotage und die Ukraine versucht uns hier zu erpressen. Naja, und die Nachricht diese Woche war, Ukraine says the pipeline has been repaired. Und ich glaube, das ist bestimmt nur ganz, ganz zufällig eine Woche, nachdem Orban abgewählt ist in Ungarn.
Habe ich auch gedacht. Ein bisschen stinkt's, ne?
Ja, und es ist denen auch zuzutrauen. Ich traue denen das zu. Also ich glaube schon, dass die das auch ein bisschen als Druckmittel benutzt haben. Jedenfalls hat Peter Modja, der ja jetzt dann demnächst Ministerpräsident wird, vielleicht auch deswegen ein wenig ungehalten in Richtung Ukraine gesagt, wir lassen uns nicht erpressen. Okay? Und wie es ansonsten zwischen Ungarn und der Ukraine dann weitergeht, werden wir ja sehen. Es gibt auch erste Pläne für das neue Kabinett in Ungarn. Also fast jeden Tag sagt der neue Namen an, die in seinem Kabinett vertreten sein werden, das dann im Mai konstituiert wird. Und Florian Bayer schreibt in der Taz, ich zitiere ihn, der Kontrast zur Ära Orban ist auffällig. Während der scheidende Premier vor allem auf Loyalität gesetzt hat, geht es Modja in seiner Personalwahl erkennbar um Fachwissen. Das heißt, ein Ökonom übernimmt das Finanzministerium, ein Orthopäde wird Gesundheitsminister, ein früherer Generalstabschef wird Verteidigungsminister und ein Landwirt übernimmt das Agrarministerium.
Moment, das wäre ja eine Meritokratie, das kann ja gar nicht sein. Sowas haben wir, sowas machen wir nicht.
Ja, es ist echt ganz, ganz erstaunlich. Also es sind insgesamt 16 Ministerposten, die besetzt werden müssen und ich glaube jetzt 9 oder 10 sind schon bekannt. Und was auch schön ist, es wird auch wieder ein Umweltministerium geben. Das hatte Orban nämlich zuletzt abgeschafft. Das gab es nicht mehr unter ihm. Und auch schön, wir haben ein Urteil des EuGH zu Ungarns Umgang mit LGBTQI-Personen. Ich fasse das kurz zusammen, dieses Urteil. Es lautet ungefähr, das geht so nicht, Leute. Also die sagen, Ungarn verstößt mit diesen Anti-LGBTQI-Gesetzen, die in den letzten Jahren unter Orbán erlassen wurden, eindeutig gegen europäisches Recht. Und das bedeutet ja immer auch, da werden Milliarden in EU-Fördertöpfen dann eingefroren. Mhm. Und damit ist Peter Modja tatsächlich angetreten, dass er gesagt hat, wir werden Ungarn wieder EU-konform machen, damit das Geld fließt und damit wir das Land von Grund auf wirklich auch modernisieren können. Er hat im Wahlkampf nie gesagt, wie er mit LGBTQI umgehen wird, wie er dazu steht. Ich glaube, das war sicherlich auch Strategie, weil es nicht nur in Ungarn so ist, es ist ja auf der ganzen Welt so, wenn du dazu was sagst, dann ist das halt ein Triggerpunkt und dann bist du im Zweifel woke und dann hast du nicht mehr so viele Leute hinter dir, wie wenn du einfach die Fresse hältst. Mhm. Und insofern, egal wie er dazu steht, ist es auf jeden Fall sehr gut, weil jetzt kann er sagen so, naja, dann müssen wir diese Gesetze jetzt wieder abschaffen, weil sonst kriegen wir das Geld von der EU nicht. Und insofern ist das so ein bisschen wie so ein Deckmantel, unter dem er sich verstecken kann. Und gleichzeitig wird es dann in Ungarn höchstwahrscheinlich wieder besser, auch für queere Menschen. Das finde ich eine ziemlich coole Nachricht.
Ja. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat vor 7 Jahren zum ersten Mal ein neues Messmodell eingeführt, um Parteiaffinitäten zu erheben. Parteiaffinitäten heißt, bist du Stammwählerin oder Stammwähler irgendeiner bestimmten Partei, fühlst du dich da stärker hinzugezogen. Das ist jahrelang gemessen worden auf Basis von 2,5 Parteien im Bundestag. Also SPD, CDU und FDP. Das waren so die Basis, auf der das gemessen wurde. Das haben sie ein bisschen geändert bei der KAS und erfassen jetzt alle 5 auf Bundesebene relevanten Parteien. Und erfassen, ob eine Person diese Partei mag, sie nicht mag oder sie ihr gleichgültig ist. Mhm. Und das ist das erste Mal, also seit 2019 machen die das. Das ist die erste Messmethode, mit der sie Mehrfachaffinitäten zwischen den Parteien und den WählerInnen irgendwie messen können. Hm, jetzt gibt es eine frische Studie, die hat Daten von 2025 sich angeguckt. Und da kommen ein paar interessante Sachen raus. 31% geben an, keine Parteibindung zu haben. 62% fühlen sich an der Partei gebunden. Besonders stark die Bindung zur AfD und zur Linken. Besonders schwach die Bindung an die CSU.
Okay.
AfD-Gebundene neigen der Partei seltener, Achtung, grundsätzlich zu, als die anderen Parteigebundenen. Hä? Also AfD-Gebundene bevorzugen die Partei häufiger im Augenblick, also Affektwahl sozusagen oder die. Sie sagen, die Bindung an nur eine Partei ist mittlerweile die Ausnahme und nicht mehr die Regel, das war früher so. Mhm. 2/3 der Wahlberechtigten mögen mehr als eine Partei sehr oder ein bisschen. Ein Fünftel, also nur ein Fünftel, mag nur eine Partei sehr oder ein bisschen. Und 12% mögen keine Partei. Das sind die Anarchisten. Sie haben negative Mehrfachaffinitäten auch gemessen. Also nicht, magst du diese Partei, sondern findest du die doof.
Ja.
87% lehnen mehr als eine Partei sehr oder etwas ab.
Gut, da falle ich jetzt auch drunter.
Ja, aber das würde ja auch bedeuten, gleichzeitig fand ich ganz witzig, das würde heißen, dass 13% alle Parteien kategorisch ablehnen.
Oder
mit
keine.
Denen würde ich gerne reden.
Nee, oder keine.
Die mögen alle, kann natürlich auch sein. Ja.
Oder?
Ja, stimmt, kann sein. Nee, wir mögen alle Parteien. Gibt's auch. Also ich kenne so einen, ein Kumpel, der ist so. Der sagt, ja, es ist halt so. Jüngere Leute neigen weniger zu CDU und SPD, aber mehr zu Grünen, Linken und AfD. Und der Einfluss der Parteibindung auf das Wahlverhalten, der ist bei den unter 30-Jährigen besonders stark ausgeprägt. Mhm. Mit Ausnahme der FDP steht im Papier und ich habe nicht rausgefunden,
was das... Hat man ja auch gemerkt.
Arschloch.
Ja, was? Das waren 2021 noch die jungen Leute und dann auf einmal 4 Jahre später, nicht mal 4 Jahre, sind sie schon nicht mehr im Bundestag.
So, Jüngere haben seltener Mehrfachaffinitäten, also schwanken weniger zwischen Parteien, als Ältere das tun. So, und dann haben sie aus ihren Daten, und das finde ich eigentlich das Interessantere, 5, also Cluster gebildet, 5 Parteiaffinitätstypen haben sie gefunden. Das wären die zufriedenen KonsensbürgerInnen, die sympathisieren mit CDU, SPD und Grünen und lehnen die AfD entschieden ab. Mhm. Die sind überdurchschnittlich zufrieden mit ihrem Leben und mit der Demokratie, sind durchschnittlich an Politik interessiert, vertreten in Fragen zu, danach haben sie jeweils gruppiert, Sozialstaat, Zuwanderung, Klimaschutz. Vertreten also in Fragen zu Sozialstaat, Zuwanderung, Klimaschutz ausgewogene Haltungen. Nächster Parteiaffinitätstyp ist Mitte-Links. Er sympathisiert mit Grünen, SPD und Linken und lehnt die AfD noch entschiedener ab als die KonsensbürgerInnen. Die sind leicht überdurchschnittlich mit ihrem Leben und der Demokratie zufrieden. Weniger zufrieden als die zufriedenen KonsensbürgerInnen. Dafür sind sie stärker an Politik interessiert. Und Sozialstaat, Zuwanderung, Klimaschutz, da vertreten sie politisch linke Positionen. Der nächste Typ ist konservativ-liberal. Sympathisiert mit CDU, CSU, FDP. Ja. Lehnt die AfD weniger deutlich ab als die anderen beiden. Aber immer noch deutlich. Also nicht, das kann man schon sehr gut sehen. Deren Lebenszufriedenheit ist ein bisschen über dem Durchschnitt. Politikzufriedenheit ist genau auf dem Durchschnitt. Und Sozialstaat, Zuwanderung und Klimaschutz sind sie leicht rechts der Mitte anzusiedeln. Mhm. Einschub.
Mitte
und das Ding
nicht.
Kommt von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Das ist, die ist vom Fleische der CDU. Die CDU oder die Unionsparteien in Deutschland haben sich über viele, das erzähle ich hier ja immer wieder, sage ich ja immer wieder, die haben sich über viele Jahrzehnte als Mitte definiert. Aber nie gesagt, was sie damit meinen. Ich sage ja, es gibt keine Mitte. Die Unionsparteien haben immer gesagt, wer sie nicht sind. Wir sind keine Linken und wir sind keine Rechten, also müssen wir irgendetwas in der Mitte sein. Und daraus haben die eine Identität herbeifantasiert, die sie aber nie wirklich mit Substanz gefüllt haben. So, ich vermute, dass es darum auch bei der Konrad-Adenauer-Stiftung eine Mitte gibt, aus dieser Halluzination heraus. So. Es ist ja das Problem, wenn man Linken sagt oder wenn man zu jemandem sagt, du bist links, sagt er ja, okay. Wenn man zu jemandem sagt, du bist rechts, sagt er, nein, ich bin konservativ oder bürgerlich, weil die wissen natürlich alle, dass rechts irgendwie ein bisschen müffelt. Ne? Das wissen halt auch die Rechten, dass rechts müffelt, darum wollen sie nicht rechts genannt werden. So, das war der Einschub. So, darum rede ich hier von der Mitte und die Konrad-Adenauer-Stiftung wahrscheinlich auch. Andererseits, wenn man auf deren Grafiken guckt, Link in den Shownotes, wenn man auf deren Grafiken guckt, sieht man halt auch, es gibt so eine Verteilung um die Mitte herum. Ne? So Gauss hat ja auch eine Mitte. So, ja. Geht auch weiter. Jetzt kommen eigentlich mein Lieblingscluster. Die linken Gleichgültigen. Klingt schon geil. Ne? Denn schwache Sympathie für Linke, SPD und BSW stehen den Grünen und der CSU gleichgültig gegenüber und lehnen die AfD ab. Finde ich irgendwie total klasse. Ach, ist mir doch egal, ist alles blöde hier. In diesem Parteiaffinitätstypen der linken Gleichgültigen ist der höchste Anteil an Nichtwählern oder die in Umfragen keine Angaben machen. Deren Lebens- und Politikzufriedenheit ist durchschnittlich, deren Politikinteresse ist unterdurchschnittlich. Und jetzt kommt das Zitat aus der Arbeit. Bei den Dimensionen Sozialstaat, Zuwanderung und Klimaschutz liegen sie so nah am Skalenmittelpunkt, dass sie eher als indifferent und weniger als mittig beschrieben werden können.
Okay, ja, krass.
Ich verstehe nicht, warum haben die diesen Cluster nicht einfach Jugendliche genannt?
Ach nee, Jugendliche sind ja voll politisch.
Das bilden sich Jugendliche ein.
Nein. Da gibt es tatsächlich von der Bertelsmann Stiftung, habe ich neulich erst eine Studie gesehen, die zeigt, dass Jugendliche noch nie so politisch waren wie heutzutage.
Okay.
Das hat krass zugenommen in den letzten 10, 15 Jahren alleine. Und ich vermute, es gibt da einen Zusammenhang mit den sozialen Medien, weil ich glaube 3/4 der Jugendlichen oder so sagen, dass sie vor allem in den sozialen Medien politisiert worden sind oder dass sie politische Informationen vor allem aus den sozialen Medien bekommen.
Einen Typen habe ich noch vergessen. AfD-Affine. Mögen die AfD, es ist ein Zitat aus der Arbeit, mögen die AfD und nur die AfD.
Ja.
Grüne, SPD, Linke und CDU lehnen sie stärker, FDP und CSU etwas schwächer ab. AfD-Affine, schreiben sie, sind mit Abstand am wenigsten zufrieden mit ihrem Leben, mit der Demokratie, sind aber durchschnittlich politisch interessiert. Sozialstaat, Zuwanderung, Klimaschutz positionieren sich weiter rechts als alle anderen Typen, aber das ist ja klar, sonst würdest du nicht AfD-Anhänger sein. Schöne Arbeit, fand ich. Also hat Spaß gemacht. Vor allen Dingen, ich mag das ja, wenn dann so Cluster gebildet werden. So, das gibt's ja auch diese Sinusmilieus und was es dann noch so gibt in der Marktforschung zum Beispiel. Also solche Sachen finde ich immer total lustig.
Schauen wir mal über den Tellerrand und gucken wir nach Indien. Shamjaff hat diese Woche ein Thema dabei, nämlich war eine Wahl in Westbengal, das ist in Indien. Und vor dieser Wahl wurde offenbar Millionen von Wahlberechtigten einfach das Wahlrecht entzogen. Das klingt krass und ist es ja auch, also weil, ne? Demokratie funktioniert eigentlich nur, wenn alle, die wahlberechtigt sind, auch wählen dürfen. Deswegen ist die Frage, was ist denn da eigentlich passiert und welche Folgen hat das jetzt?
Und was ist denn da eigentlich passiert und welche Folgen hat das?
Und das erzählt uns jetzt die Scham.
Ja, in Indien hat man diese Woche gewählt und zwar in einem der größten Bundesstaaten des Landes in Westbengalen. Da gibt es über 76 Millionen Wahlberechtigte zum Vergleich. Deutschland hat, glaube ich, ein bisschen mehr als 60 Millionen Wahlberechtigte. Und kurz vor dieser Wahl, die gestern stattgefunden hat, oder eine Phase von dieser Wahl gestern stattgefunden hat, da wurden über 9 Millionen Menschen einfach aus dem Wählerverzeichnis gestrichen. Und das passierte vor der Wahl. Ja, das ist so ein Prozess gewesen, der nennt sich Special Intensive Revision. Das ist offiziell gesehen, so sagt das die Regierung, das ist offiziell eine Routineüberarbeitung der Wählerlisten. Da will man die Toten rauskicken, die Namen der Umgezogenen, die Namen der Duplikate, die sollen raus. Das klingt auch an sich sehr vernünftig. Ja. Aber was da in Westbengal passiert ist, das war alles andere als das. So zumindest sehr, sehr viele KritikerInnen, so The Guardian, so aber auch The Wire. Denn was da passiert ist bei diesem Prozess, das ist so ein Algorithmus, der hat eben KI gestützt, muss ich auch dazu sagen. Ein Algorithmus, der die Listen durchforstet hat und sogenannte logische Unstimmigkeiten markiert hat. Das Problem war aber nur, er hat die kulturelle Zusammensetzung der Realität dieses Bundesstaats schlicht nicht verstanden. Ja, bengalische Namen, die zum Beispiel keine Standardschreibweise im Englischen haben, wurden sehr falsch interpretiert, falsch eingeordnet. Viele muslimische Familien nutzen ja auch keinen festen Nachnamen. Zum Beispiel, wer vor Jahrzehnten als Anwar registriert wurde und heute Anwarul heißt, auch komplett raus. Wer zu viele Geschwister hat oder deren Eltern beim ersten Kind sehr, sehr jung waren, auch raus. Ganze Familien tatsächlich auf einmal gestrichen ohne Vorwarnung. Das ist passiert bei der Wahl in Westbengal und die Leute hatten das auch rausgefunden, als die neuen Listen Ende Februar veröffentlicht worden sind und dann haben sie nach ihren Namen gesucht und tatsächlich nicht mehr welche gefunden. The Guardian spricht auch zum Beispiel von einem Wahlhelfer, der seinen eigenen Namen und den seiner Brüder nicht mehr auf der Liste gefunden hat am Ende des Tages. Genau, und jetzt auch zur entscheidenden Frage, ne? Wen hat es denn getroffen? Wer sind denn diese 9 Millionen Menschen, die eben gestrichen worden sind? Tatsächlich ist es so, dass die Gesamtzahl und Tote, Umgezogene auch natürlich enthält, also viele normale Streichungen schon enthält, aber rund 2,7 Millionen Menschen, die haben aktiv Einspruch eingelegt gegen diese Streichung ihrer Namen und die wurden trotzdem entfernt. Das ist die brisantere Zahl hier. Und in dieser Gruppe sind fast 63% Muslime. Muslime, muss man dazu sagen, machen einen Bevölkerungsanteil von 27% in Westbengal aus. Deswegen ist man jetzt zum Beispiel total alarmiert über diese Zahl. Es war ja auch so krass, dass manchmal zum Beispiel ganze Wahlkreise sich verändert haben, ja. Also über Nacht sind zum Beispiel muslimische Mehrheitswahlkreise zu hinduistischen Mehrheitswahlkreisen geworden. Nicht, weil eben Menschen weggezogen sind, sondern eben, weil ihre Namen aus einer Liste einfach verschwunden sind. Und das ist kein Zufall, das sagen eben KritikerInnen. Die BJP hat diesen Prozess ja schon von Anfang an mit der Sprache der, in Anführungsstrichen, Reinigung verbunden. Ja, Innenminister Amit Shah, der sprach auch davon, Infiltratoren zu entfernen, womit man eigentlich fast ausschließlich muslimische Einwanderinnen aus Bangladesch gemeint hat. Also man spricht schon sehr offen über diese, ja, wie gesagt, an Anführungsstrichen Reinigung dieser Namen. Und das eben vor allem von PolitikerInnen, die der BJP gehören. Und BJP ist tatsächlich seit Jahren daran versucht, eben Fuß zu fassen in Westbengal, weil es genau der Staat ist, den die BJP einfach nicht bekommt. Die wird von der TMC-Partei eben regiert, schon das schon seit mehr als, ich glaube, oder seit 15 Jahren ungefähr, das ist sehr lange. Und unter anderem kriegt die BJP da keinen Fuß rein, weil eben die muslimische Minderheit dort geschlossen gegen sie wählt. Ja, und was passiert jetzt mit den Gestrichenen? Das oberste Gericht, das hat tatsächlich entschieden, wer seinen Anspruch nicht rechtzeitig vor diesen Wahlterminen, also vor gestern, nicht bewilligt bekommen hat, der darf eben einfach nicht wählen. Das sind halt sehr, sehr viele Menschen gewesen, sehr, sehr viele Einsprüche sind immer noch offen. Man hat sich eigentlich genau für, ehrlich gesagt weiß ich die Zahlen nicht so richtig, weil die Zahlen sind ein bisschen anders in manchen Artikeln, aber die ist wirklich sehr, sehr gering. Und ein Richter sagte das auch ganz offen, ja, vielleicht können Sie bei dieser Wahl nicht wählen, ja, aber bei der nächsten, da wird es dann wahrscheinlich besser funktionieren. Ja, und die Konsequenzen, die gehen auch weit über die Wahl hinaus tatsächlich, ne, weil dann ihre Namen von dieser Wählerliste gestrichen worden sind, haben auch manche Menschen zum Beispiel ihre Jobs verloren, weil Arbeitgeber eben gesagt haben, wer nicht auf der Wählerliste steht, der ist kein anerkannter Staatsbürger. Also Kredite wurde gestrichen, Sozialleistungen gestrichen. Ja, und in Indien tatsächlich ist das Wählerverzeichnis mehr als nur eine Liste von wer wählen kann, sondern das ist einfach ein Beweis, dass man eben auch dazugehört.
Krass, ne? Jetzt entscheidet schon KI, wer wählen darf.
Am besten finde ich, bei der nächsten Wahl wird alles besser. Hallo? Und findest du das jetzt auch irgendwie, was ich jetzt auch ein bisschen irritierend fand, war, ja, Muslime, die suchen sich ja eh so ihren Nachnamen aus oder so ähnlich, haben das formuliert. Wie? Darf man das?
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Dann will ich das auch. Dann konvertiere ich aber sofort und heiße jede Woche anders. Das finde ich total abgefahren.
Ja, aber es war ja eine Variation von dem ursprünglichen Namen, ne?
Ja, also, das heißt ja Klein, Stein, Fein, Bein.
Eher so Heim. Kleini oder so.
Nee, dann lieber nicht. Zur Stiftung Warentest habe ich noch was Interessantes gefunden. Im Spiegel, ein Artikel, vor 6 Jahren hat die Stiftung Warentest einen Rauchmelder getestet.
Ja.
Die Firma heißt Pyrex. Das Ding hat das Ergebnis mangelhaft gekriegt. Vorher ist er immer als gut getestet worden. Dieses Testergebnis hat mutmaßlich, also nachdem dieses Testergebnis veröffentlicht wurde, haben die auf einmal massiven Auftragseinbruch gehabt in dieser Firma. Mussten Leute rausschmeißen, sind fast pleite gegangen. Ist eine Firma aus Berlin übrigens. Stellt sich raus, war ein Testfehler. Im Labor, wo sie getestet haben, haben sie zu wenig Rauch erzeugt. Das heißt, das Ding hat nicht früh genug angeschlagen sozusagen. Mhm. Dann hat vor 2 Jahren die Stiftung Warentest diese Note zurückgezogen, hat sich entschuldigt und jetzt hat die Firma aber gesagt, ist okay, dass ihr euch entschuldigt, ist ja nett, aber wir hätten jetzt gerne knapp 8 Millionen Euro Schadenersatz und haben die verklagt. Ja. Gibt noch kein Urteil und auch noch keine wirkliche Schadensersatzhöhe. Also. Stiftung, wie gesagt, sagt, wir akzeptieren das, wenn wir verurteilt werden, akzeptieren wir, dass wir haftbar sind. Wir halten die Summe aber für, Zitat, realitätsfern. Das Interessante an dem Ding ist, das kann ein Präzedenzfall werden. Also was mir so gar nicht klar war.
Wird's auch, ne?
Gucken wir mal. Also die Stiftung testet nicht immer alles selbst, sondern die beauftragt externe Labore und verlässt sich dann darauf, dass die Labore ihre Arbeit ordentlich machen. Das Problem ist, die Stiftung kann aber eigentlich gar nicht garantieren, dass die ihre Arbeit ordentlich machen. Genau. Die haben zwar Verträge und sagen, ihr macht eure Arbeit ordentlich. Und sagst aber, ja, wir machen unsere Arbeit ordentlich. Aber bei Pyrex ist das offensichtlich nicht passiert. Wenn die also die Labore jetzt in die Pflicht nehmen würden, und zwar so richtig haftbar machen würden dafür, dann würde das teurer werden, Tests zu machen, weil die Labore sich dann auf irgendeine Art und Weise versichern müssen, sei es indem sie Prämien zahlen oder indem sie Rücklagen bilden. Weil wenn was schief geht, muss einer zahlen. Das kann dazu führen, dass die Tests morgen positiver ausfallen als gestern. Und das würde dann wiederum bedeuten, dass der ganze Testmarkt tendenziell wertlos werden würde. Also wie gesagt, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ich wollte es nur trotzdem irgendwie schon mal erwähnt haben, weil mir diese ganze Warentesterei, die ist mir ein bisschen komisch in letzter Zeit. Und das liegt an 2 Dingen. Das eine ist ein Fahrradschloss. Es gibt ein Fahrradschloss, das kostet, ich glaube, es ist schon ein paar Jahre her, das kostet 30 oder 40 Euro und ist mit, wie heißt das, mangelhaft, glaube ich, ist die 5 bei denen. Ne? Mangelhaft ist 5, ungenügend, also schlecht bewertet worden, sehr, sehr weit hinten, weil in der Plastikummantelung dieses Fahrradschlosses irgendwelche Weichmacher drin waren. Ansonsten war das Schloss aber genauso gut wie das 200-Euro-Schloss, das sie getestet haben, das relativ weit oben auf dieser Liste stand. Das ist das eine, wo ich dachte, das ist nicht richtig, was ihr da macht. Ja? Ihr müsst wenigstens irgendein anderes Testkontinuum, irgendwas Fluides erfinden, wo drin steht, wenn du sowieso kein Problem mit diesen Weichmachen haben wirst, dann ist das das beste Schloss, was du kaufen kannst. Und das steht da halt nicht, sondern steht einfach nur, das ist schlecht, das ist gut. Das ist das eine. Das andere sind Waschmaschinen. Waschmaschinen werden auf 10 Jahre Lebensdauer getestet, auf 10 Jahre Haltbarkeit. Und ich finde 10 Jahre Haltbarkeit für eine Waschmaschine erstaunlich kurz. Meine Waschmaschine ist 22 Jahre alt mittlerweile.
Gut,
die Waschmaschine meiner Mutter war irgendwie fast 30 Jahre alt.
Ja, aber das waren alte Waschmaschinen. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so ist.
Das Problem ist, also das habe ich in Gabriel Jorans Buch Die Verkrempelung der Welt gelesen. Wer das noch nicht gelesen hat, kauft es euch, lest es, verschenkt es danach.
Verschenkst du es mir?
Buch. Was?
Schenkst du es mir?
Ich habe meins dem Thomas Wiegold geschenkt, aber ich kaufe gerne noch eins für dich.
Nein, ist okay.
Okay. Der schreibt in dem Buch, dass diese 10 Jahre Haltbarkeit, das liegt daran, dass wenn die auf 15 oder 20 Jahre Haltbarkeit testen, dann dauern die Tests doppelt so lange. Ja? Das macht's teurer. Und weil die Tests so lange dauern, kommt es oft vor oder würde es vermutlich oft vorkommen, dass die Geräte, die sie getestet haben, dann schon nicht mehr im Handel zu haben sind.
Hä?
Darum testen die auf 10 Jahre.
So lange dauern die Tests dann? Das ist verrückt.
Eine 10 Jahre Waschmaschinentest kannst du ja ausrechnen. Das Jahr hat, wie viele Stunden wäschst du in der Woche? Oder im Jahr, das Jahr hat 8.760 Stunden, also du wirst schon mehrere Monate werden die wahrscheinlich diese Maschine im Dauerbetrieb haben dann. Sagen wir mal, du machst das 6 Monate lang, dann ist das Gerät noch zu kaufen. Machst du es 12 Monate lang, weil du wissen willst, ob das Ding auch 20 Jahre hält, ist das Gerät möglicherweise durch ein anderes Gerät ersetzt worden. Und damit ist dein Testangebot, was ist ja auch ein Produkt, was die verkaufen, die Stiftung, damit ist dein Produkt wertlos geworden für die Leute, dann kaufen sie es nicht mehr. So, und da beißt sich dann die Katze in den Schwanz. Ja, weil wenn die Hersteller wissen, die Stiftung testet eh nur auf 10 Jahre, dann müssen die gar keine besseren Waschmaschinen bauen.
Das stimmt. Verdammt.
Das ist dieses, ne? Das ist doch Mist, das ist doch ein Schweinesystem.
Ja, echt.
Ich wollte nur kurz diese Geschichte, ich tue das in die Shownotes, ist hinter der Paywall leider, aber wir haben ja das 21. Jahrhundert, da kann man solche Artikel ja trotzdem oft lesen. Es kann sein, dass dieses Urteil, wenn es gesprochen wird, wenn es rechtkräftig wird und so weiter, dass dieses Urteil dazu führt, dass diese ganze Warentesterei, und das ist ja nicht nur Stiftung Warentest, das ist ja auch, gibt's ja noch mehr so Ökotest und was es alles so gibt, dass diese ganze Testerei ein Riesenproblem kriegt und wir uns im Zweifelsfall nicht mehr wirklich darauf verlassen können, weil es sein kann, dass ein positives Urteil zumindest teilweise angstgetrieben ist.
Übrigens stand es auch in der Taz und die Taz hat keine Paywall.
Ja,
kommen wir zur guten Nachricht. Die gute Nachricht kommt aus China und falls ihr mal wieder mit sogenannten Klimaskeptikern redet und dann mal wieder gesagt wird, ja, aber China, dann habe ich hier die perfekte Nachricht für euch. Und zwar ist China, das ja wirklich Jahr für Jahr neue Rekorde aufstellt. Also immer wieder selbst bricht, welchen Rekord es in Sachen Ausbau an Erneuerbaren gerade aufgestellt hatte. Und das macht sich auch zunehmend bemerkbar in der Klimabilanz des Landes. Und zwar kann man beim australischen Nachrichtennetzwerk ABC lesen, ich zitiere, China installiert Rekordmengen an Solar- und Windkraft, während es einst ehrgeizige Pläne für die Kernkraft zurückschraubt. Während Australien bei seinen Zielen für den Ausbau erneuerbarer Energien zurückfällt, könnte China laut einem Bericht sein Ziel für Ende 2030 bereits Ende dieses Monats erreichen. Zitat Ende. Ja, also die gehen krass voran und das ist nicht nur bei den erneuerbaren Energien, sondern es ist auch, und das fand ich auch eine krass coole Nachricht, die ich diese Woche bei Rico Grimm gelesen habe, ein Klima- und Cleantech, kann man sagen, Journalist, der auch schon hier bei uns in der Sendung war und der so ein bisschen guckt, was tut sich eigentlich in der Branche, was passiert weltweit, um diese Transformation zu schaffen und wenn man sich vor allem die Wirtschaft anschaut, dann passiert da ja wahnsinnig viel. Und ich weiß noch, du hast mir auch diese Woche irgendwann von diesem größten Batteriehersteller Kettle erzählt, die auch in China sitzen tatsächlich. Also hier sind wir schon wieder in China. CATL, das steht für Contemporary Amperex Technology. Und Kettle hat tatsächlich jetzt verkündet, dass sie Ende 2026, also Ende dieses Jahres, Natrium-Ionen-Batterien, über die haben wir auch schon mal gesprochen, aber das ist Jahre her, in Serien-Pkw rausbringen werden. Das Ziel, was die haben, ist, dass die 600 Kilometer Reichweite haben und insgesamt sind sie einfach sehr viel günstiger als Lithiumbatterien. Und das ist ja auch immer ein sehr beliebtes Argument, wenn man mal wieder mit Klimaskeptikern redet, dass die sagen, ja, aber beim Lithiumbergbau, da wird ja auch ganz schlimm die Umwelt und die Menschenrechte und als ob das die sonst interessieren würde.
Genau, das ist auch, ja, ich will nicht gezwungen werden, Elektroauto, ich will Wahlfreiheit. Ja, du hast dich aber auch nicht beschwert, als du nur Verbrenner fahren konntest. Was ist mit dir?
Ja, jedenfalls, diese Batterien funktionieren mit Natrium und davon gibt es wirklich nicht zu wenig. Und
im Zweifelsfall gibt es das bei Aldi in so kleinen gelben Päckchen.
So. Ja. Und sie haben den entscheidenden Vorteil, dass sie auch noch bei minus 30 Grad funktionieren und selbst bei minus 40 Grad Celsius noch 90% ihrer Kapazität behalten. Das heißt, sie sind auch für alle möglichen, also weil das ist ja auch ein Problem, in Anführungszeichen, was Elektroautos manchmal haben, dass es im Winter Probleme gibt. Also gerade wenn es unter Null geht, minus 10, minus 20 Grad so. Ja, und das fand ich auch eine ziemlich coole, tolle Nachricht. Verlinke euch das auch in den Shownotes, also was Rico da geschrieben hat. Und beide kommen aus China. Also, tja. Und damit kommen wir zum Limerick der Woche. Du hast nichts dazu zu sagen, merke ich. Du bist sprachlos.
Ich bin sprachlos.
In der letzten Woche war das Thema Homöopathie. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Eine Homöopathin aus Ried beging Alternativsuizid. Sie warf sich allein 100 Globuli rein und wartete, dass was geschieht.
Ja.
Ich muss mich einmal beschweren. Leute, Versmaß.
Ja.
So. Und nehme den von Volki. Ein Homöopath aus Luzern, der hatte die Lissi sehr gern. Und da Wirkung gewinnt, alles, was man verdünnt, bat sie, halt dich weit von mir fern.
Ja, Versmus war auf jeden Fall ein Thema diese Woche in den Kommentaren. Ist vielleicht auch dem Thema geschuldet, Homöopathie an sich schon ein recht langes Wort. Ich nehme den von Regina Meyer, die schreibt. Samuel Hahnemann war schon ein Genie. Aus nichts erfand er die Homöopathie. Potenzen in Teilen. Gleiches mit gleichem heilen, hilft aber leider nur bei Bixonimanie.
Katrin, Versmaß.
Ja, ich kann doch auch nichts dafür. Regina, Jutta.
Jutta, lassen Sie das doch. Mir fällt übrigens gerade ein, was du eben sagtest mit China und so und Kernkraftwerke. Es gab die Woche im Deutschlandfunk, ich pack's in die Shownotes, es gab die Woche im Deutschlandfunk ein sehr, sehr schönes Interview mit unserem Umweltminister, der heißt?
Schneider.
Hey, Respekt, ich hätte es aus dem Stand nehmen.
Der Verkehrsminister heißt Schnieder.
Schnieder. mit Umweltminister Schneider, da hat dann die Kollegin, die ihn interviewt hat, hat dann auch so, ja und was ist mit der Renaissance der Kernkraftwerke und so. Und der war so angepisst, die sind viel zu teuer, bis sie gebaut sind, vergehen 30 Trillionen Jahre, das ist bla. So, und sie so, ja, aber Small Modular Reaktoren oder irgendwie kam es da nochmal. Also er hat dann irgendwie so drauf, ja, was ist denn mit den Kernkraftwerken? Und der hat geklungen, als würde er am liebsten sagen, hör mal, bist du eigentlich bescheuert? Das war total schön. War echt ein witziges Interview. Tue ich in die Shownotes. Da hören sie doch auf mit dem Quatsch. Also auf so eine Art war der unterwegs. War sehr schön.
Kurzer Einwurf aus der Postproduktion. Wir haben natürlich mal wieder vergessen, ein neues Limerick-Thema auszuwählen. Und ich habe mich kurz mit Holger abgesprochen. Er hat nichts dagegen. Deswegen das neue Limerick-Thema für die kommende Woche ist Donnyland. Schreibt uns eure Limericks gerne in die Kommentare auf wochendämmerung.de. Keine Mails, nicht in die sozialen Medien und auch bitte nicht auf den Anrufbeantworter sprechen. Und weiter geht's. War ja bestimmt auch wieder eine spannende Börsenwoche, oder?
Es geht. Also sie war möglicherweise spannend, aber keine Ahnung, wer da in der Redaktion gesessen und die Schlagzeilen geschrieben hat. Ich fand sie eher so mittel. Also wir haben schon bessere Börsenwochen gehabt.
Na gut, auf jeden Fall ist hier der Börsenticker. Montag.
Nahostkrise hat die Märkte im Griff.
Dienstag.
DAX schließt erneut im Minus.
Mittwoch.
Das Warten geht weiter.
Warten auf Godot, oder?
Vor allem Warten geht weiter, finde ich. Ich weiß gar nicht, ob die das absichtlich machen, also ob die das merken. Warten geht halt nicht weiter, sondern man wartet halt, sonst würde es ja weitergehen. ich frag mich oft, also sitzen die da und feixen oder wissen die nicht so ganz? Naja.
Donnerstag.
Iran-Sorgen und kein Ende.
Freitag.
Gute Bilanzzahlen, aber Sorgen bleiben.
Tja, sind also nicht die besten Zeiten an der Börse. Faktencheck haben wir heute keinen, also schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn wir hier irgendwas falsch erzählt haben, dann können wir es, wenn es wirklich schlimm ist, nächste Woche auch nochmal richtig stellen. Und damit kommen wir auch schon wieder zum Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung betteln wir euch an, uns zu unterstützen. Nein, eigentlich sagen wir immer Danke. Also vielen Dank an alle, die uns schon unterstützen. Aber
ja, ich bettel.
Es ist auch tatsächlich mal wieder nötig, ein bisschen zu betteln, weil es sind wirtschaftlich schwere Zeiten. Und man merkt, also wir merken das. Nicht alle können weiterhin ihr Abo aufrechterhalten. Das ist auch völlig verständlich und okay. Aber ich bin mir sicher, es gibt noch Leute, die ein paar Euro übrig haben jeden Monat. Und wenn ihr die uns zukommen lassen würdet, wäre das ganz wunderbar, denn dann ist sichergestellt, dass wir auch in den nächsten Jahren noch Wochen dämmern können. Wenn ihr euch überlegt, wie ihr das am besten macht, da gibt es den Weg der Direktüberweisung auf unser Konto. Da bleibt natürlich am meisten bei uns hängen. Dann gibt es ein Abo bei Apple Podcasts oder auch bei Steady. Und wenn ihr bei Steady bei den Ultras oder beim Fanclub Mitglied werdet, dann lesen wir am Ende jeder Sendung auch euren Namen vor oder was auch immer ihr da halt reinschreibt. Und das kommt jetzt.
DINS 1.
Der MECFS Awareness Day wird am 12. Mai gefeiert, um das Bewusstsein für myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue-Syndrom, MECFS, zu schärfen und auf die Herausforderungen der Betroffenen aufmerksam zu machen.
Eine ganz normale Reaktion auf die Weltlage.
Martin Afanasiev.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Oliver Delpys Sidepiece.
Frage an die Wochendämmerung. Warum haben einige Menschen Glatzen, andere nicht? Die Wochendämmerung antwortet. Alle Menschen haben Glatzen, nur auf einigen wachsen Haare, auf anderen nicht.
Christoph empfiehlt öffentlich-rechtliche Premium-Serien. Diesen Monat Vigil. Zurück in der ZDF-Mediathek. Da sagt nochmal einer, in der Wochendämmerung über Depublizierungen klagen würde nichts bringen.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker Fahrrad.
Claude Fankhauser.
Olaf und Fiete.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Hafranek.
Der Dösewicht ist angecringed durch die KI-Songs zum Wahl Timmy. Irgendwas zwischen Depri-Schlager und Böse Onkels.
Okay, das habe ich nicht mitbekommen.
Ich auch nicht.
Ist vielleicht auch besser so. Ja. Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kogoy.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli, Miam Miam Miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Tobias Salin.
Sehr gut. Jörg Schickis für noch mehr Flausch.
Das ist jedes Mal, denke ich, hoffentlich spreche ich das gerade richtig aus. Aber gut. Maximilian Schiffers.
Simone Stolz.
So, dann muss und so weiter.
Aber wenn du es nach so vielen Wiederholungen immer noch nicht... Naja. Jens Viehweg.
Ich wollte gerade sagen, wie lange kennen wir uns jetzt? Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Silvio.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Bilo und Alice.
Timo Altfelde.
Katrin Appel.
Im Märzen der Bauer hat Schmerzen, sagt Auer.
Matratze aus Spandau.
Matze aus Spandau.
Und so weiter und so weiter und so weiter. Er wisst, der Left-Wing-Commander.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilecke.
Wenn Reiche reichlich Reiche bereichert, bereichern Reiche reichlich Reiche.
Super. Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Christian Bogen.
Memo an mich selbst und so weiter.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Es ist Herbst. Nüsse, Blätter und Kommentarspalten werden
braun. Es ist nicht Herbst.
Das steht da.
Das ist aber nicht. Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Carstens.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger aufgrund akuter Unkreativität.
Christoph Henninger und Clemens Langhans und so weiter.
Inspektor Columbo.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Die Bären sagen Danke, Danke.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Mein Pups wollen alle als Deo. Dein Pups? Naja, geht so.
Cristiano del Tauscho.
Ibims, der Fresh-Cuber.
Benny Dingsda.
So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen. Doch davon mal abgesehen und bei Lichte betrachtet sind sie im Grunde noch immer die alten Affen.
Marius E.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erk.
Die ungarischen Sprachen und so weiter.
Lernu Esperanton.
Stan Fakeman.
Matthias Flader.
Der Flop.
Und wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Geimpfte grüne Flüchtlinge messern deutschen Wal auf Weihnachtsmarkt. Folgt mir für mehr News.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Fahrradfahren auf Katan. Gali Grü Liese.
Hier der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Wie heißt der nochmal? Günther? Günther, ne? Daniel Günther oder so? Der hat gerade Recht bekommen vor Gericht, dass er News antidemokratisch nennen darf.
Ja.
Voll gut.
Oder Feinde der Demokratie war
Feinde
ich,
der Demokratie, so rum, genau. Ja. Sommer ist gar nichts.
Du und ich Hand in Hand gehen wir zum Dönerstand.
Du bist gut genug. Nee. Du bist genug, du machst genug, du hast genug. Du bist genug, du machst genug, du hast genug. Gieß die verdammten Blumen. Du bist genug, du machst genug, du hast genug.
Also ich finde nicht, dass ich genug habe. Gebt mir, ich habe verdient. Immer abstrakt bleiben. Alexandra Glück.
Der Gott hier.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Graz.
Daniel Griesel.
So long and thanks for all the fish. Gruß Martin.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Der Lux grüßt die Elke Mama, Sally den Pinguin und ihren Papa.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Sebastian Z. grüßt Lisa W. aus O. und dankt ihr für die Empfehlung der Wochendämmerung. Hoffentlich merkt sie jetzt, dass sie gemeint ist.
Cecilia Maribelle Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Hägler.
Bianca Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Hans Hansen.
Silke Hartmann.
Der Alex, das Schlimme ist, eventuell heißt er wirklich Hans Hansen. Natürlich. Es gibt diesen Namen, ich finde das total klasse. Hans Hansen. Es gibt Christoph Christoffersen, finde ich auch super. Mhm. Ach, Holger Holgersen, wäre auch gegangen.
Wäre auch gegangen.
Mutter! Wo waren wir?
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Sabine Heider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Tobias Herbst, Sonderbeauftragter für Pflanzengesundheit und sonstige floristische Angelegenheiten. Blumengießen nicht vergessen.
Nils und Hilke.
Kurt C. Hose.
Katharina Hüll.
Benjamin Hupp.
Anja und Jan in Bielefeld.
Nils Israel.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittentaler Bach.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Handcrack Moray, wisst schon.
Annette, jeden ersten Sonntag im Monat Digital Independence Day.
Michael Jes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Bettina Kairis? Kairis?
Kairis. Kairis?
Kairis.
Kairis. Ja, Bettina, sag doch mal. Sing doch mal, Bettina. Die deutsche Bevölkerung, Kartoffeln und so.
Kamikasi.
Jasmin Kiselimak.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Danny Knedler.
Anna und Hagen, Knowles und Salewski.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kopetzki.
Janet Lechner.
Nicht leer.
Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäler.
Eva und Andreas. Liebe als Botschaft.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Heiko Linke.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum. Ipsum. Ich kann nicht mehr. Ich will nach Hause. Bin ich ja auch schon. Mein Name ist Ipsum. Lorem Ipsum.
Isolde mal duschen.
Robert Manik.
Nevermind.
Die Messboje Mist.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Roland Lunatic.
Celine Neubig. Ich fand mich gerade lustiger, als ich war.
Ich habe dich gar nicht gehört, weil ich geredet habe.
Ja, umso besser.
Okay.
Umso besser.
Hör ich nachher, wenn ich schneide. Katrin Neumann.
Gung. Nicht-patriotischer Europäer aus Damm-Arzgebirg Miri Quidi. Im Prenzlauer Berg gibt es eine Kneipe, die heißt das Erzgebirge in Berlin oder so ähnlich.
Ach.
Also bin ich dran vorbeigefahren, habe aus dem Fenster geguckt und dachte, nee, genau, ich bin mit der Tram vorbeigefahren. Guck so raus und denke, Arzgebirg Miri Quidi. Jetzt habe ich den Scheiß im Kopf.
Ja.
Das geht nie wieder raus.
Nee, geht's auch nicht. Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Neul.
Jennifer Norbert.
Bernd Nossim.
Michael Ott.
Axel Philipsenburg.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Nick Praus.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe macht auf den Internationalen Tag zur Abschaffung von Tierversuchen aufmerksam.
Axel Rasmussen.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rippschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter wie der Henker.
Marc Riese.
Halt dich an deiner Liebe fest, Rio Reiser.
Lilly Rohe.
Sven Rudloff.
Marcel Techi wünscht der Person, die unseren Tech-Löwen entführte, dass deine Unterwäsche immer rutschen möge und gleichzeitig kneifen. Sachdienliche Hinweise bitte an löwenhilfe@teex.guru.
Löwe, so Schnipper hatte ich wirklich mal.
Oh nein. Wie können sie denn gleichzeitig rutschen und kneifen? Hä?
Naja, das ist, wenn du so fette Oberschenkel hast, dann rollen die manchmal so, rutschen die so hoch, weißt du? Die rollen sich dann so hoch und rutschen dann so in den Schritt. Und da hat man ja dann bisweilen Haare und dann, das ist alles ganz furchtbar. Es ist furchtbar, aber ich habe das Problem gelöst. Falls ihr Kinder, die auch dicke Oberschenkel habt, wissen wollt, wie ich das Problem gelöst habe, schickt eine Mail. Ich mache hier keine Werbung, außer ich werde dafür bezahlt. Oder ich finde das Produkt sogar, dann könnte ich es eigentlich erzählen. Nee, trotzdem nicht. Mm-mm. Jürgen Schäfer.
Ralf Schmauder.
Anneliese Schmidt. Übrigens waren 10 Sekunden nach 10 Uhr bereits alle Konzerte der Ärzte aus Berlin in Berlin ausverkauft und ich prangere das an. Ich hatte einmal, habe ich es geschafft, in meinem Leben Ärztekarten zu kriegen.
Ja.
Einmal. Und dann sagen die das ab wegen der Pest.
Ja.
Und ich hatte 2 Karten für die Ärzte.
Ja, ich hatte auch mitgekonnt.
Oh.
Janis Schnitzer.
Dirk Schumann.
Konsis Gibidibi.
Daniela Stark.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Claudia aus D.
Claudia Tajov.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Entschuldigung, ich muss gerade wegen Claudia T aus D, muss einen blöden Sachsenwitz. Egal. Wo war ich? Moritz Timm. War ich Moritz Timm?
Ja.
Du hast Roll Me gesagt.
Ja.
Moritz Timm.
Die Jule und der Pascal.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
haben einen guten Vorrat an Eierlikör-Eiern und Priscilla und Gwyneth Mothworth schwingen seit Ostern endlich wieder den Cocktail-Shaker.
Martin Unterlechner.
Jan van Vinkenrooy.
Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Vergesslichkeit, Dings und das andere.
Das ist ein verhohnepiepelter Name.
Robert Ferst.
Felix sagt vielen herzlichen Dank.
Audra Fischer.
Weisheiten der Menschlichkeit Nummer 14. Wenn ich nur darf, wenn ich soll, aber nie kann, wenn ich will, dann kann ich auch nicht, wenn ich muss. Wenn ich aber darf, wenn ich will, dann kann ich auch, wenn ich muss. Denn die, die können, sollen, müssen, wollen dürfen.
Familie Wärzel.
Luisa Weyers.
But why?
Martin Wittmann.
Ist das, but why? Das ist doch, wie hieß er denn? Stefan, oder?
Ich weiß nicht.
Ich meine, but why wäre Stefan. Aber gut. Thomas gegen rechts grüßt die Omas gegen rechts. Wir sehen uns am 2. Samstag im Monat auf der Prüfdemo in unserer Landeshauptstadt.
Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Cindy und Timmy Wüst.
Heike und Axel Z aus Z.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Und Mieto Balaschk. Vielen herzlichen Dank.
Danke für den Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, den 24. April 2026. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.